Universität Hamburg.
Herzliches Grüß Gott. Ich komme aus Salzburg angereist, gerade mit dem Flugzeug, und ich freue mich sehr, hier alle begrüßen zu können. Ich habe den Nachteil, dass ich auch in 20 Minuten sprechen muss, und es fordert mich heraus, manchmal ein bisschen schnell zu werden. Ich habe allerdings das auch den Vorteil, dass ich die Erste bin. Ich bitte aber trotzdem, dass Sie mich rechtzeitig unterbrechen, dass es nicht zu lang wird, weil ich natürlich auch immer geneigt bin, dann doch sehr viel sagen zu wollen und vielleicht bei der einen oder anderen Folie ein bisschen hängen bleibe. Die Folien gleich vorne weg, Sie werden sie wahrscheinlich auch nachbereitet hier vom Team im Web finden mit der Aufzeichnung. Sie werden sie allerdings auch von mir bei SlideShare oder in meinem Weblog finden, wenn Sie nach mir suchen, sollten Sie es ganz gut finden. Was ich heute vorstelle, ich gebe praktisch so ein Impulsreferat für auch die Kolleginnen und Kollegen, die nach mir sprechen. Also ich werde Ihnen auch einfach Methoden vorstellen, wie über Zukunft geforscht wird in unserem Themenfeld. Zunächst einmal werde ich Ihnen dann auch einige Ergebnisse vorstellen aus ausgewählten Studien. Eine oder andere Studie werden Sie schon kennen, die werden immer durch alle Weblogs gejagt, wenn sie erscheinen. Ich möchte dann erstmal noch ganz kurz auf ein paar Herausforderungen der Zukunftsforschung hinweisen, weil es eben dann doch eine ganz spezielle Art von Forschung ist, die sich ja auch im Hinblick auf die Gütekriterien von der herkömmlichen Forschung doch stark unterscheidet, soweit man es überhaupt auch Zukunftsforschung nennen mag, das Ganze. Und dann möchte ich abschließend auf Ergebnisse, also einige der Ergebnisse präsentieren, die wir in einer Veranstaltung im Juli dieses Jahres in Bad Reichenhall erarbeitet haben mit einer Runde von Experten zur Zukunft von Lern- und Lehrmaterialien. Wenn Sie an die Methoden der Zukunftsforschung denken, denken Sie vielleicht an Kaffeesatzlesen, an Tarotkarten oder auch dem Pendel. Die Zukunftsforschung im Bereich des E-Learning sind meistens Verfahren, bei denen viele Experten zusammenkommen und auf verschiedene aggregierende Weise zu übereinstimmenden oder auch Mittelwertsentscheidungen kommen. Es gibt in anderen Disziplinen, also wo es nicht um das Lernen und Lernen geht, auch Verfahren, wo man prognostisch, statistisch arbeitet, wo es zum Beispiel darum geht, aus herkömmlichen Werten Prognosen zu berechnen. In unserem Themenfeld sind es aber meistens, wie gesagt, Verfahren, bei denen Experten zusammenkommen oder Expertenmeinungen zusammengefasst werden. Eine erste bekannte Methode ist die Delphi-Methode, ist ein mehrstufiges Verfahren, bei dem zunächst einmal Expertenmeinungen erfasst werden, sehr häufig mit offenen Fragen, offenen Frageverfahren, oder auch Expertenmeinungen auch eruiert werden durch Analysen von den Dingen, die halt so beschrieben werden, dass das irgendwie aggregiert wird und dass alle Experten, die sich beteiligt sind, auch die Ergebnisse, diese vorläufigen Ergebnisse bekommen und dann in aller Regelmäßigkeit im zweiten Schritt auch mit halboffenen oder geschlossenen Fragen Antworten liefern müssen, die dann halt relativ Hard Facts bringen sollen, relativ, was halt irgendwie darum geht, was passiert in 5 Jahren am ehesten, und eine der Aussagen wird dann als am wahrscheinlichsten interpretiert. Ein anderes Verfahren geht in die andere Richtung. Wir reden zwar auch hier über die Zukunft. Wir haben eine Idee, die wir auch schon formulieren können, eine Vision, von der wir hoffen, dass sie eintritt. Meine persönliche Vision wäre zum Beispiel, dass offene Lernressourcen kein allgemein bekannt sind und auch Status quo sind in 10 Jahren spätestens. Und wenn ich jetzt hier mit Experten arbeiten wollen würde, könnte ich mit dem Verfahren des Roadmapping die Landkarte dorthin, den Fahrplan dorthin eruieren. Ich würde mir Gedanken machen, wie, also wenn ich davon ausgehe, in 10 Jahren ist es so, was ist da bis dahin eigentlich passiert, welche Hindernisse haben sich in den Weg gestellt oder welche Enabler gab es unter Umständen auch für mich. Eine Szenariotechnik ist eine andere Technik, die auch unternehmensstark verbreitet ist, wo es darum geht, was passiert im besten Falle, was ist der realistische Fall oder was ist auch der Worst Case, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Gerade wenn Sie auf eine bestimmte Technologie setzen, wenn Sie darüber überlegen, ist jetzt die Tablet-Computer, setze ich jetzt darauf, wenn ich ein großes Unternehmen leite, möchte ich wirklich meine Weiterbildungsabteilung damit ausstatten, was passiert im besten Falle, im schlechtesten Falle, was ist auch der realistische Fall, ist da eine ganz übliche Praxis, über die wir natürlich nur wenig lesen, weil da kaum publiziert wird drüber. Wir haben praktisch hier Zukunftsforschung im ersten Einblick abgehakt und ich möchte Ihnen jetzt einige Ergebnisse vorstellen. Ganz bekannt ist vermutlich, ich bringe es jetzt aber gleich am Anfang, auch deshalb bekannt, weil hier im Haus die Helga Bechmann eine der wenigen oder eine die einzige bisher war, die aus dem deutschsprachigen Raum hier mitmachen konnte, ist eigentlich, glaube ich, vermute ich, der bekannteste Report, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, was in der Zukunft passiert im Bereich des technologiegestützten Lernens. Es sind zwischen 40 und 80 Experten, die weltweit sich zunächst austauschen, in Wikis Artikel sammeln, einen RSS-Feed haben, den man buchen kann, sich informieren soll über verschiedene Technologien, um dann am runden Tisch vor Ort zusammenzukommen und darüber zu diskutieren, was wirklich konkret im nächsten Jahr eintritt, in den nächsten 2 bis 3 Jahren und länger, und sich wirklich auf 1 oder 2 Technologien beschränken muss. Also jetzt keine Methoden oder Didaktiken, die darauf aufgebaut sind, sondern wirklich Technologien, die im Schulalltag oder im Unterrichtsalltag von Bedeutung sind. Aus dem aktuellen Report sehen Sie hier 2013 Mobile Apps und Tablet Computing als die 2 wesentlichen Trends, also die praktisch für 2013 prognostiziert werden. Und da ahnen Sie schon, also die sind immer sehr gut dabei und haben auch immer sehr spannende Sachen, denke ich, aber es sind oft Verfahren, also diese Fragestellung, sind das wirklich Sachen, die im nächsten Jahr dann eintreffen und im Unterricht von Bedeutung sind, das wurde ein bisschen zu relativieren. Also ich glaube nicht, dass im Jahr 2013 wirklich Mobile Apps Alltag werden im Schulalltag, aber es sind natürlich wichtige Trends. Ganz groß hier auf der Folie unten steht Mobiles. In den letzten Jahren für die jeweiligen Trends 1 bis oder 2 bis 3 Jahre waren immer mobile Applikationen in unterschiedlicher Variation ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Aussagen für 2013 betreffen sowohl die Sekundärausbildung als auch die Higher Education, und es gibt noch einen extra Report für Higher Education, da treten dann in den praktisch darauffolgenden Jahren Game-Based Learning hervor, wie auch die Learning Analytics. Und Sie sehen die Themen, die hier auftauchen, Mobiles voran mit der Annette Losen im Anschluss an meinen Vortrag und dann auch Learning Analytics mit dem Vortrag von Martin Ebner, sind hier eben auch wichtige Themen und weil auch der Grund, warum auch die Kollegen eingeladen worden sind, zu diesem Thema zu referieren. Jetzt zu anderen ausgewählten Ergebnissen, einfach weil ich denke, das sollte man schon darauf hinweisen, die E-Book-Verkäufer in den USA haben 2011 zum ersten Mal anteilig die Zahl der verkauften Bücher überschritten. Und das liegt natürlich wesentlich daran, dass der Kindle Reader verkauft wird. Und da muss man dazu sagen, der wird schon länger in den USA verkauft als hier. Und es ist zu erwarten, dass auch bei uns eine ähnliche Entwicklung vonstatten geht, auch wenn auf der Büchermesse im letzten Jahr zum Beispiel gesagt wurde, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich kann mir das sehr wohl vorstellen, weil für mich gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Entwicklung bei uns nicht vonstatten gehen will. Der Kindle Reader und auch die anderen Reader sind noch nicht so lange auf dem Markt wie in den USA, und es gibt für mich wenig Gründe, warum hier unsere kulturellen Unterschiede so massiv sich unterscheiden sollten. Dann einfach mal als anderen Aspekt, warum man natürlich trotzdem immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte, wenn man auf Trends in anderen Ländern schaut oder wenn man auch auf Studien schaut, die in anderen Ländern gemacht wurden. Zum Beispiel auch beim Horizon Report ist es der Fall, da sind ja sehr viele Experten aus dem nordamerikanischen Raum involviert. Es gibt einfach auch bei uns im deutschsprachigen Europa sehr, sehr große aktuelle Unterschiede in der Technologienutzung. Ich habe Ihnen hier einfach als Beispiel einen Anteil der Mobilsurfer, also diejenigen, die auch das mobile Internet nutzen, mal aufgeschrieben. Sie sehen das natürlich auch tariflich bedingt und auch preislich bedingt. Es gibt in der Schweiz hier einen deutlich größeren Anteil, also der ist fast doppelt so groß, der Anteil der Personen, die dann, wenn sie Internet nutzen, auch mobil nutzen. Und da können Sie sich vorstellen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Zahl der Bekannten viel größer, die das mobile Internet nutzen, die entsprechende Applikation nutzen. Und hier ist natürlich auch ein ganz anderer Anreiz gegeben und Setting gegeben, als wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland lebe oder eben auch jetzt nach Österreich schaue. Und dann eine weitere Studie, also ich kannte sie auch nicht. Erst als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, bin ich darüber gestolpert, dass es auch eine sehr, sehr große Studie gibt, die auch schon seit vielen Jahren immer wieder Bänder herausbringt, die gar nicht so bekannt ist wie der Horizon Report. Und ich vermute, es liegt daran, dass hier es eigentlich allgemein um Trends geht, der IT-Gesellschaft, und dass die digitale Bildung nur ein kleiner Aspekt davon ist, aber eigentlich da sehr, sehr spannende Ergebnisse auch liefert. Der Münchner Kreis, da ist inzwischen im Band 4, also seit mehreren Jahren werden hier immer wieder Experten befragt, wurden mehr als 7000 Personen befragt in eben diesen 6 Ländern, die Sie hier sehen, also 2 asiatische, 2 europäische, 2 amerikanische Länder, und wurden zu unterschiedlichen Aspekten von IT generell befragt. Und was uns besonders interessiert hat, waren ihre Einstellungen zum digitalen Schulbuch. Die arbeiten so in diesem Band 4, dass sie erst mit Experten Zukunftsszenarien, Zukunftsbilder entworfen haben. Beim digitalen Schulbuch heißt es dann zum Beispiel, ihr Kind hat Rückenschmerzen von dem schweren Schulranzen und ab seit neuestem darf es das digitale Schulbuch verwenden. Das digitale Schulbuch wird hier eigentlich als der Tablet-Computer bezeichnet oder der Kindle oder das ist ein bisschen im Wagen und wird halt ein kleiner Text dazu geschrieben. Und dann wurden Leute gefragt, was halten Sie davon, was finden Sie gut an diesem Text, was gefällt Ihnen da, was gefällt Ihnen weniger. Gut gefallen hat vielen, dass die Kinder weniger tragen müssen. Ich habe heute den 12-Kilo-Ranzen meiner großen Tochter in der Hand gehabt und habe mir gedacht, das würde mir auch gut gefallen, wenn man auf einiges verzichten könnte. Und dann wurden auch noch einige Fragen dazu gestellt. Zum Beispiel habe ich hier eine Aussage abgeschrieben, ich hätte Bedenken, dass mein Kind nicht mehr lernt, wie man ohne Computer zurechtkommt. Jetzt lasse ich Sie ein bisschen raten. Was denken Sie denn, was denn da so die Brasilianer sagen, die Südkoreaner, die Chinesen, die Deutschen, die Schweden? Wie viele dieser 7000 Leute, das sind übrigens keine Normalbürger, das sind alles Internetnutzer. Also wir haben hier nicht das normale Volk unter Umständen, sondern wir haben die Internetnutzer jeweils. Sie sehen hier die Zahlen, wir haben Schweden, haben 53% diese Bedenken. In den USA sind es 29, also nicht mal ein Drittel. In Brasilien sind es nur 13%. Und darf ich jetzt einfach mal so fragen, was denken Sie denn, wo wir Deutschen stehen? 80, danke. Ja, 45, sehr gut, also 45 bekommt in dem Fall jetzt ziemlich viele Punkte von mir, das sind 49, also wir sind ganz gut dabei, aber wenn man, also wie soll ich sagen, der Seitenhieb, der muss jetzt natürlich kommen, also wenn ich ein Buch schreiben will und ich will das gut positionieren und ich will mit Ängsten von Eltern und von der Bevölkerung agieren und ich habe 18 Aussagen und es ist die Aussage, die in Deutschland die großen Befürchtungen hervorweckt, dann würde ich mich auch auf die konzentrieren. Also, falls es weitere Nachahmer gibt. So. Wir haben das gemacht und was ich jetzt sagen möchte, ich möchte auf ein paar Herausforderungen hinweisen, auf das, was da so als Zukunftsforschung genannt wird. Es ist ja nicht so ganz trivial, über das zu reden, was in der Zukunft kommen soll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man viel Quatsch erzählt hat, ist wahnsinnig groß. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich hier in 3 Jahren ganz kleinlaut wieder reinkomme, falls ich überhaupt eingeladen werde oder gesehen werden will. Wir haben vorhin ein bisschen Spaß gehabt und ich habe dann gemeint, eigentlich muss auch keiner mitschreiben, was ich jetzt sage, weil was ich sage, das wird eh eintreffen, da muss man sich keine Notizen vorher machen. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich dann die Wahrheit. Die erste wesentliche Frage ist, ist es überhaupt Forschung, was wir machen? Wir würden davon ausgehen, in der tradierten Wissenschaft, dass einfach Gütekriterien wie Validität, Reliabilität eine große Rolle spielen und das trifft für die Zukunftsforschung mit Sicherheit nicht zu. Zukunftsforschung heißt für mich in dem Fall auch nicht, dass wir irgendwas machen, um irgendwelche Ergebnisse präsentieren zu können, sondern die Zukunftsforscher an sich, also die sagen, die sich als Zukunftsforscher bezeichnen, die wollen ja nicht quasi Ergebnisse produzieren, sondern sie machen sich Gedanken darüber, Dankeschön, wie gut die eigenen Methoden sind und ob es nicht Verfahren gibt, noch besser vorzugehen. Ich habe ein Erkenntnisproblem, da werde ich jetzt ein bisschen schneller, dass wir selber nicht wissen, in welcher Mediosphäre wir gerade sind, weil ich gerade das Zeichen bekommen habe, dass wir noch 5 Minuten haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Validität kann nicht das wesentliche Kriterium sein bei der Forschung zur Klimaerwärmung. Hoffen wir alle, dass es nicht valide ist. Also Zukunftsforschung kann auch dazu führen, dass wir unser Verhalten ändern und die Dinge nicht eintreffen, die wir haben wollen. Und ein großes Problem ist, dass immer Mittelwerte gezogen werden, die dazu führen, dass die Ergebnisse einfach oft ziemlich langweilig werden. Ein wichtiges Gütekriterium, das oft genannt wird, ist die Seriosität. Und ich möchte aber die letzten 5 Minuten gerne nutzen, um meine eigenen Ergebnisse noch vorzustellen. Wir haben auch ein Band dabei, das werde ich dann nachher mal rumgehen, wo diese Ergebnisse noch präsentiert werden, das zwar auch käuflich erwerbbar ist, aber Sie können es auch einfach so im Web lesen. Und zwar sind das die Ergebnisse der Veranstaltung Let's Work. Also wir nennen es Let's Work, aber hinter dem L3T steht das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien. Und ein Ergebnis war, dass wir gesagt haben, bevor wir, also es ist frei zugänglich, von vielen Autoren erstellt worden, seit 2011 kostenfrei zugänglich, hat viele Preise bekommen und wir haben uns einfach, wollten uns systematisch Gedanken machen, auch für dieses Lehrbuch eine Idee zu bekommen, wie geht es weiter, und haben gesagt, okay, wir machen es nicht im kleinen Kreis, es gibt viele Personen, die gerne sich beteiligen wollen. Hier haben wir zum Beispiel Joachim Wedekind sitzen, der auch zu diesem Kreis gehört hat und gesagt hat, ja, ich komme da, dann nehme ich mir Zeit, 3 Tage lang, und wir setzen zusammen und machen systematisch uns Gedanken. Mit 42 Experten aus ganz Dach, also Deutschland, Österreich, der Schweiz, haben wir uns zusammengesetzt und wir haben unter anderem uns damit beschäftigt, was passiert eigentlich in den nächsten 5 Jahren. Das ist für Zukunftsforschung schon ein wahnsinnig großer Zeitraum, also 5 Jahre, wenn Sie zurückdenken, was war vor 5 Jahren, können Sie sich überlegen, wie schwierig es ist, darüber nachzudenken, was in 5 Jahren sein wird. Sie haben es vielleicht gesehen, ich habe ja ein kleines Kind dabei, ich habe auch Sie vor Augen gehabt, mit der Idee, was passiert eigentlich, wenn sie eingeschult wird? Hat sie den gleichen schweren Schulranzen zu tragen wie ihre großen Geschwister oder hat sich doch wesentlich was geändert? Klammer auf, ich glaube eigentlich nicht, Klammer zu, aber es liegt an anderen Dingen. Ja, und was wir gemacht haben, wir haben systematisch aus verschiedenen Perspektiven, also herkömmlich wird oft so versucht, so ein Allgemeinbild zu machen, was dann für alles gelten soll. Wir haben versucht, wirklich für verschiedene Akteure im Bereich der Lern- und Lehrmaterialien zu denken, für Verlage, für Autoren, für Lehrende und da jeweils Kultusministerium, heißt es KM, herauszubekommen, was die sagen, und einfach so als 3 wesentliche Aussagen, was einfach Common Sense war. Es wird in 5 Jahren auf unterschiedlichen Geräten, mit unterschiedlichen Geräten gearbeitet. Also es wird auch hier gar nicht von dem gedruckten Buch gesprochen, aber ich möchte es nicht ausschließen. Also es wird nicht sich irgendwie eine Technologie durchsetzen, sondern es ist Common Sense, dass hier crossmedial auch angeboten werden muss. Sie werden häufiger zusammengestellt, zusammen mit Lernenden erstellt, und sie werden auch häufiger kollaborativ erstellt. Für jede einzelne der Gruppen können Sie das im Detail nachlesen. Wie gesagt, ich gebe nachher die Broschüre rum und Sie können es auch einfach gerne im Web nachlesen. In einem zweiten Verfahren haben wir uns gemacht und haben gewettet auf einzelne 12 Aussagen, was denn da wann eintrifft, was in 6 Monaten eintrifft, in 7 bis 12 und 13 bis 18. Der 6 Monate Zeitraum, der läuft ab am 1.12. Da wird eine Jury zusammenkommen und wird sagen, ob es wirklich eingetroffen hat oder nicht. Und dementsprechend werden den Mitwettern Punkte verteilt. Wir werden einen Wettkönig hervorrufen. Für Sie interessant sind aber die Ergebnisse, weil aufgrund des Legens der Chatons auf diesem Spielfeld kann man natürlich auch berechnen. Klingt natürlich jetzt ganz toll, weil man kann es natürlich auch auf eine Nachkommastelle berechnen, würde noch besser ausschauen, wie wahrscheinlich etwas eintrifft. Und ich habe Ihnen hier einfach 4 von diesen 12 Aussagen mitgebracht. Und was sehr wahrscheinlich ist, also die Wahrscheinlichkeit ist über 50%, dass quasi jetzt bis zum 1.12. in allen deutschsprachigen Ländern mindestens 5 Tablet-Klassen nachweisbar sind. Ich habe noch nicht begonnen zu zählen, aber ich habe ja schon meine Liste. Und ich denke auch, dass es ganz haarscharf wird. Und ich bin mir sicher, dass die Experten da ganz gut liegen. Man kann es quasi so lesen, dass mit 84% Wahrscheinlichkeit bis zum 1.6. diese 5 Tablet-Klassen vorliegen werden, dass es da auch eintrifft. Also ich vermute, da liegen sie ganz gut. Mit anderen Dingen kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, das gibt einen ganz guten ersten Bild. Also es wird eher unwahrscheinlich zum Beispiel interpretiert, dass die staatlichen Stellen den Schulbuchmarkt liberalisieren, auf Kontrollen verzichten, also auf weitere Kontrollen. Es gibt ja Länder, die hier ganz offensiv und offen agieren, wie Berlin. Und es ist sehr unsicher, ob digitale Kompetenzen wirklich ein fester Bestandteil der Stellenausschreibung und für Hochschullehrende werden könnten. Also für Hochschullehrende allgemein, es geht nicht um Pädagogen und weiteres. Ja, die Ergebnisse, wie gesagt, ich werde Ihnen die Broschüre gleich rumgeben. Und abschließend, auch kommen, viel mehr Spaß. Auch mir persönlich macht es nicht, über Zukunft nachzudenken, sondern sie auch irgendwie mitzugestalten. Und dieser Spruch vom Alan Kay oder diese Redewendung, die ihm zumindest zugeschrieben wird, aber keiner so richtig weiß, ob es wirklich von ihm ist, ist hier, glaube ich, ganz maßgeblich. Und wir haben es selber auch schon erlebt, also wir haben eine der Aussagen, also wir quasi als Veranstalter der Veranstaltung haben eine der Aussagen schon mit einem Häkchen versehen. Die Aussage hieß nämlich, ob es möglich ist, dass es personalisierte Ausgaben für Lehrbücher geben wird. Und wir haben das Lehrbuch L3T inzwischen so im Angebot, dass Sie auf der Webseite verschiedene Artikel auswählen können und dann genau diese Artikel gebunden als Buch gedruckt nach Hause bekommen, falls Sie das wollen. Also auch wir hatten unseren persönlichen Spaß, hier eine der Aussagen zu bestimmen. Aber ich muss auch gestehen, wir haben, glaube ich, falsch gesetzt. Also wir wissen es gar nicht. Muss ich nochmal kontrollieren. Ja, wenn Sie Interesse haben, diese Folie nochmal anzuschauen oder irgendwie Kontakt aufzunehmen mit mir oder einfach wissen wollen, wo Sie das alles finden können, sandra-schön.de ist meine Homepage. Sie finden mich auch sonst bei Google+, Facebook, Twitter nicht so. Dankeschön.